Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ein Mann geht durch Jerusalem, schwer bepackt. Auf dem Rücken trägt er einen Sack mit Myrrhe und Aloe, Gewürze, 1 Zentner schwer. Und Jerusalem geht rauf und runter. Er hat ordentlich was zu schleppen. Aber das Beste ist, dieser Sack voll Gewürzen, das duftet. Und wie? Jeder konnte es riechen. Und dieser Nikodemus, der diesen Sack trägt, bekennt sich damit zu Jesus Christus. Dieser Jesus ist tot, gerade eben erst gestorben. Er wird ins Grab gelegt mit den Gewürzen. Und dann reibt man sich die Augen und denkt, Nikodemus, einer aus der Führungsschicht, ein Pharisäer, ein Oberster der Juden, ein Angehöriger des Synhedriums, des Hohen Rates der Juden, in dem sozusagen die Landesregierung und Kirchenleitung vereinigt waren, Nikodemus, dem ist es auf einmal egal, dass er als Anhänger von Jesus erkannt wird, besser gerochen wird. War da nicht schon mal was mit Nikodemus und Jesus, schon lange vorher? Es war was. Johannes 3. Ich lese uns unseren Predigtext und wir stehen vor Gottes Wort auf. Johannes 3, Vers 1 bis 13. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und nun öffne uns bitte, du guter Herr, dein eigenes Wort. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Die Bibel zeigt uns in aller Deutlichkeit, wo Menschen Gott ablehnen oder vielleicht auch nur an ihm vorbeileben, da sind sie hochgradig gefährdet. Da fehlt das Maß, die rechte Mitte, an der sich Menschen verlässlich orientieren können. Da steht das Unheil vor der Tür. Und es steht dann auf Messerschneide, ob die Gottlosen die Frommen mit in den Abgrund ziehen werden oder ob die Frommen wie Deiche der Brandung der Sündflut standhalten und das Land vor der Katastrophe bewahren. Aber dazu gehört eben die Gewissheit, dass wir mit allem, was wir sind und tun und denken und sagen, vor Gott verantwortlich sind. Es gibt Menschen, denen alles, was mit dem Glauben zusammenhängt, durchaus wichtig ist. die sehr viel darüber wissen. Aber es fehlt die Gewissheit, dass Gott in Christus Jesus zu uns gekommen ist, dass er unser Herr und Heiland ist, dass er die Kraft hat, einen Menschen von Grund auf zu erneuern. Und diese Gewissheit, davon soll heute in der Predigt die Rede sein. Gewissheit ist mehr als Wissen. Und Martin Luther geht sogar so weit und sagt, nimm die Gewissheit hinweg und du hast das Christentum hinweggenommen. Nimm die Gewissheit hinweg und du hast das Christentum hinweggenommen. Und unser Predigttext, den wir gerade gehört haben, der zeigt uns in wunderbarer Weise, wie Gott an uns wirken will. In einem Dreischritt wird das Wirken Gottes an uns Menschen deutlich und zugleich die enge innere Verbundenheit zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist eine innere Bewegung, ausgehend von der Frage nach Gott, über die Begegnung mit Jesus, zur Erneuerung durch den Heiligen Geist. Wir können davon ausgehen, dass Nikodemus sich sehr viele Gedanken über Gott gemacht hat. Und eigentlich meinte er, hätte er die Frage nach Gott schon längst beantwortet. Nikodemus war ja ein religiöser Mensch. Und mit der Bezeichnung Israels Lehrer wird er ausgewiesen als ein Mann von hoher Gelehrsamkeit. Also müssten wir uns jetzt fragen, wieso stellt Nikodemus die Frage nach Gott? Er hatte von Jesus gehört. Vielleicht hatte er sogar miterlebt, wie Jesus zu den Menschen sprach. Wie er wirkte, wie er heilte. Und das hat in ihm ganz neu die Frage nach Gott aufgeworfen. Und das ist das Erste, was wir jetzt bedenken wollen. Wie ist das mit der Frage nach Gott damals und heute? Solange man nur allgemein religiös interessiert ist, regelmäßig zur Kirche geht, gewissenhaft am religiösen Leben teilnimmt, sich sogar in Gremien engagiert, so wie es Nikodemus tat, so lange ist das beachtlich, aber nicht weiter aufregend. Nikodemus glaubt an Gott. Das steht außer Frage. Aber in einem sehr routinierten Verhältnis, wo die äußere Form wichtiger ist als die innere Anteilnahme. Wir müssen allerdings mit solchen Urteilen vorsichtig sein, weil wir letztlich nie genau wissen, was in einem anderen Menschen vor sich geht. Natürlich gerade auch dann, wenn es um Glaubensfragen geht. Aber Jesus selbst hat ja immer wieder die Pharisäer darauf hingewiesen, auf diesen Schwachpunkt ihrer Frömmigkeit. Sie wussten so wahnsinnig vieles auswendig. Sie hielten sich so genau an die Gebote. Sie nahmen so gewissenhaft am Gottesdienst im Tempel teil. Sie gaben immer den Zehnten, 10% von allem, was sie haben, nicht 8% von der Lohnsteuer oder Einkommensteuer hier wie bei uns. Das war wesentlich mehr. Das alles war sehr beachtlich. Sie kannten wirklich die biblischen Wahrheiten. Aber eines fehlte ihnen. Die Liebe gegenüber denen, die anders waren als sie. Die nicht so vorbildlich waren. Und so konnten sie mitunter sehr hart sein gegenüber ihren Mitmenschen, die sich nicht so genau und korrekt an die Gebote hielten. Sie waren auch sehr kritisch gegenüber Jesus, weil er auch ihrer Meinung nach nicht genug die Gebote hielt, zum Beispiel das Sabbatgebot, Feiertag heiligen. Das alles ging Nikodemus durch den Kopf. Aber ihm ging noch etwas anderes durch den Kopf. Ihm war deutlich geworden, dass Jesus in einer besonderen Beziehung zu Gott stehen musste. Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Irgendwie merkte Nikodemus, dass ihm etwas fehlte in seiner Beziehung zu Gott. Darum geht er zu Jesus, weil er fühlt, irgendwie hat der mit dem zu tun, was mir fehlt. Und er erwartet, dass er es von Jesus bekommt. Er kommt also zu Jesus mit einer bestimmten Erwartung. Tja, Frage an euch. Seid ihr nicht auch mit einer bestimmten Erwartung in den Gottesdienst gekommen? Vielleicht erwartet ihr heute Morgen, dass ihr etwas bekommt, was euch hilft, mit bestimmten Problemen fertig zu werden. Die Trauernden, dass sie getröstet werden. die gesundheitlich Angeschlagenen, dass sie ermutigt, gestärkt werden, vielleicht sogar geheilt werden, die Süchtigen, dass sie frei werden. Sie alle erwarten ein Stück Sinngebung für ihr Leben. Und auch dann, wenn ihr es vor den anderen nicht zugeben würdet, ganz im Geheimen und Verborgenen, da ist der Wunsch dann trotzdem da. Wie viele Menschen um uns herum tun so, als würden sie von Gott nichts erwarten. Es gibt ein Buch eines solchen Mannes, der französische Chemiker Jacques Monod vertritt in seinem Buch Zufall und Notwendigkeit die These, dass der Mensch aufgrund der wissenschaftlichen Aufklärung durch die Naturwissenschaften erkennen müsse, dass er keine Erwartung an irgendjemanden außerhalb seiner selbst stellen könne. Wer ist schon der Mensch, der sich nach der Bibel als die Krone der Schöpfung und als Mittelpunkt der Welt versteht? Der Mensch, so diese These von Jacques Monod, sei ein Zigeuner am Rand des Weltalls. Und Monod sagt von diesem Weltall, es sei gleichgültig und taub gegenüber unseren Hoffnungen, Leiden und Verfehlungen. Aber da muss man nachhaken und Monod fragen, was heißt denn hier am Rand des Universums? Das Universum hat kein Zentrum, also können auch wir nicht am Rand sein. Und wer sagt, wir sind am Rand, der setzt immer ein Zentrum voraus. Was heißt hier ein Universum, das taub ist? Sagt man von einem Stein, dass er taub ist? Nur dasjenige kann taub sein, das auch die Möglichkeit hatte zu hören. Und in diesem Zitat von Monod zeigt sich selbst bei dem, der so tut, als hätte er keinerlei Erwartung, die von außen auf einen Menschen zukommt, dass eben doch ein Rest von Sehnsucht nach Sinn ist, nach Gehörtwerden, nach einem Zentrum, das uns anzieht. Und ich setze gegen Monod die These, dass fast jeder Mensch Erwartungen hat, die religiös sind. Ganz gleich, ob er bereits einiges oder viel oder gar nichts von Religion weiß. Nikodemus wusste eine Menge über Gott, aber er spürte, dass ihm etwas fehlte. Und dass Nikodemus dann bei Nacht zu Jesus kam, muss nicht Ausdruck von Feigheit sein. Es war Sitte der Rabbinen, wichtige, tiefgründige Gespräche in der Stille der Nacht zu führen. Vermutlich wird es ihm aber auch ganz recht gewesen sein, ungesehen zu Jesus zu kommen. Denn ein Mann wie Nikodemus setzte mit diesem Gang zu Jesus einiges aufs Spiel. Schließlich war er ein angesehener Ratsherr der Juden. Schließlich war er in Jerusalem stadtbekannt. Und wie schnell kommt man da ins Gerede, wenn man bei einem solchen Besuch gesehen wird? Es bedeutet ja auch Überwindung, wenn man sich vielleicht nach Jahren zum ersten Mal wieder auf den Weg zur Kirche macht. Mir sagt ein älterer Mann, ich würde ja so gerne in die Kirche kommen, aber was sagen die Nachbarn? Tja, deshalb konnte er nicht kommen. Wenn andere das mitkriegen, natürlich kriegen die das mit. Wenn ich morgens, sonntags morgens ins Auto steige, dann weiß ich ganz genau, so und so viele Leute stehen hinter den Fensterscheiben und gucken zu, dass ich wieder in den Gottesdienst gehe. Und ich bin ja jeden Sonntag im Gottesdienst. Wenn ich hier, bin ich meistens woanders dran, aber jeden Sonntag im Gottesdienst. Und das ist gut so. Aber wie es auch war, Nikodemus beschäftigte nun auf einmal ganz neu die Frage nach Gott. Und es wäre nicht gut, diese Frage zu unterdrücken oder zu verdrängen. Was passiert denn, wenn wir sie verdrängen? Sie wird sich immer wieder melden. Sie wird uns in ständiger Unruhe halten. Es ist doch sonst ein Gesetz im Leben, dass alles, was verdrängt wird, an anderer Stelle wieder auftaucht. Und solange wird uns die Frage nach Gott bedrängen, bis wir zu einer Entscheidung kommen. Und die weithin zu beobachtende Unruhe und Unrast unserer Tage hat letztlich ihre Ursache darin, dass die Menschen Gott aus ihrem Leben verdrängt haben. Und diese Verdrängung, die kann einen bis ins Körperliche hin krank machen. Da ist es besser, wir gehen den Weg, den Nikodemus gegangen ist, den Weg zu Jesus, das heißt den Weg zur Seelsorge, zur Befreiung. Das ist der zweite Punkt, die Begegnung mit Jesus. Nikodemus hat bemerkt, dass man Jesus nicht in irgendwelche Schubfächer einordnen kann. Er ist eben kein Mensch wie andere auch. Und gerade darüber wollte doch Nikodemus Näheres erfahren. Meister, wir wissen. Wir. Er steht offenbar mit dieser Meinung nicht allein. Auch andere waren seiner Ansicht. Aber eben dieser Rückzug auf die allgemeine Meinung, was man über Jesus denkt und weiß, ist nicht genug. Es muss zu einer inneren Überzeugung kommen. Es muss zu einem persönlichen Erfasstsein kommen. Es gibt auch in unseren Tagen jede Menge Menschen, die sich eine Meinung über Jesus zurechtgelegt haben. Wenn ich nur daran denke, wie viele Bücher in den letzten Jahren geschrieben wurden, nicht nur von Theologen, sondern da haben auch Philosophen, Psychologen, Journalisten, der Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein, als er lebte zum Beispiel, hat auch ein Buch über Jesus geschrieben, auch Männer aus dem Judentum, Vertreter anderer Weltanschauungen. Und sie alle meinen, den wirklichen Jesus entdeckt zu haben. Und was man da lesen kann, ist mitunter sehr eindrucksvoll. Aber wenn man selbst bereits zum Glauben an Jesus gekommen ist, da merkt man einigen dieser Jesus-Schriftsteller an, dass sie wohl eine Menge über Jesus wissen, dass sie auch in der Bibel gelesen haben, aber ihn trotzdem nicht kennen. Und darum heißt es heute in dieser Predigt, Gewissheit ist mehr als Wissen. Gewissheit. Und Gewissheit bekommen wir nur, wenn wir Gott darum bitten, dass er uns durch die Kraft seines Heiligen Geistes die Botschaft der Bibel aufschließt. Und da wird mir wieder einmal deutlich, dass wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten Jesus gar nicht richtig erkennen können, dass wir ihn noch nicht einmal richtig benennen können. Darum geht Jesus auch auf die Meinung des Nikodemus nicht näher ein, wenn dieser sie im Gegensatz zu vielen Meinungen über Jesus heute sehr respektvoll vorbringt. Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus hört das. Aber er geht nicht drauf ein. Er gibt dem Gespräch eine völlig neue Wendung. Es hilft uns nichts, wenn wir uns diese oder jene Meinung über Jesus zurechtlegen. Sie kann nicht zutreffend sein, wenn sie nur aus dem eigenen Nachdenken und aus dem eigenen Empfindungen herkommt. Denn so wie wir von Natur angelegt sind, wissen wir trotz aller Religiosität und Gelehrsamkeit nichts Gültiges über ihn zu sagen. Wir können hier nur von Ahnungen und Vermutungen sprechen. Wer er wirklich ist, erschließt sich uns erst, wenn er sich uns erschließt. Wer er wirklich ist, wird uns erst dann deutlich, wenn uns für ihn das Herz aufgegangen ist. Und erst wenn unser Herz aufgegangen ist, gehen uns die Augen auf für das, was er ist, und die Ohren für das, was er sagt. Dann wird uns zugleich deutlich, dass wir nicht bleiben können, wie wir sind. Dann merken wir, dass wir eine Veränderung im Zentrum unseres Lebens nötig haben. Und darüber ist jetzt zu reden. Der dritte Punkt, die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Jesus sagt das so: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus kann das zunächst überhaupt nicht verstehen. Und manche von euch wird es jetzt vielleicht auch nicht verstehen. Wie ist das möglich? Und Nikodemus fragt Jesus, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er wieder in den Leib seiner Mutter zurückgehen, um noch einmal geboren zu werden? Er kann sich einfach keinen Reim darauf machen. Niemand kann das, es sei denn eben, dass er so wird, wie Jesus sagt, dass er geboren wird aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht in das Reich kommen. Nikodemus mag im Augenblick an das Wasser gedacht haben, das man aus dem Brunnen schöpft. Aber Jesus dachte an das Wasser der Taufe. Er selbst war zur Taufe in den Jordan gestiegen. Und der Geist? Nikodemus mag an den Geist gedacht haben, an den Geist, der im Gehirn lebt. Aber Jesus meint den Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes zeigt dir, wer du wirklich bist und wie du nach dem Willen Gottes sein sollst. Du bist nicht, ich wiederhole, nicht ein für allemal festgelegt. Das ist falsch. Keiner ist durch sein Naturell oder durch seine Gene ein für allemal festgelegt. Keiner ist durch seine Kindheit für immer geprägt. Keiner ist durch sein Schicksal ewig gefesselt. Jeder kann durch Wasser und Geist das Neue erfahren. Jeder kann durch Jesus Christus neu werden. Warum gebraucht Jesus diesen Ausdruck von neuem geboren werden? Wiedergeburt meint im Grunde dasselbe wie Bekehrung. Aber dieser Ausdruck Wiedergeburt will nur veranschaulichen, dass es hier um etwas geht, was man sich nicht selber machen kann. Man kann sich nicht selber gebären. Man wird geboren. Und eigentlich heißt diese Stelle im griechischen Urtext von oben her geboren werden. Das neue Leben ist ein Geschenk von Gott, um das man bitten kann oder das man ablehnen kann. Und damit wird aus der Rückfrage des Nikodemus eine klare Entscheidungsfrage. Und wie ein Boomerang kommt es auf Nikodemus zurück. Und auf uns? Willst du denn anders werden? Willst du denn neu werden? Willst du denn die Wiedergeburt durch Wasser und Geist? Die erste Geburt geschieht, ohne dass wir etwas dazu tun können. Ich wurde bei meiner Geburt nicht gefragt, ob ich das Geschenk des Lebens überhaupt annehmen wollte. Und ich glaube, ich hätte den Kopf gleich wieder zurückgezogen, wenn ich nach draußen geguckt hätte. Da war Krieg und da bin ich die ersten Jahre im Bunker groß geworden. Da wollte ich eigentlich nicht rein. Aber ich bin nicht gefragt worden. Bin nicht mal gefragt worden, ob ich Vater und Mutter akzeptiere. Niemand wurde bei seiner Geburt nach irgendetwas gefragt. Bei der neuen Geburt ist das ganz anders. Sie wird keinem aufgezwungen. Und wer mit den Altlasten seines Lebens so wie bisher weiterleben will, der mag das tun. Wer mit der Schuld seines Lebens selber fertig werden will, der soll es versuchen. Und wer die Probleme seines Lebens selber lösen will, der muss sich dann eben damit abquälen. Aber wir können auch bitten, Herr, komm du in mein Leben und erneuere mich. Eine kleine Geschichte, da ist einer unterwegs im Auto in der Mission und wird gefahren von einem gläubigen Mann. Und dann sagt dieser Fahrer, auch das Auto hat seine Gleichnisse. Ja, woran denkst du dabei? Nun, es gibt Christen, die benutzen den Glauben so wie ein Ersatzrad. Wenn in ihrem Leben ein Unglück kommt, dann denken sie, jetzt muss mir mein Glaube helfen. Ja, und was meinst du, was der Glaube sein soll? Das Lenkrad, Herr, das Lenkrad. Ist auch ein Rad, aber ein ganz anderes Rad und ein sehr viel wichtigeres Rad. Und an dieses Rad will Jesus Christus. Der will uns ganz neu machen. Herr, komm du in mein Leben und erneuere mich. Das ist alles, worum Nikodemus und jeder, der zu Christus kommt, bitten darf. Alles andere geschieht von Gott her. Wiedergeborene haben keinen Einfluss auf die Wiedergeburt, so wie der Mensch keinen Einfluss hat auf den Wind. Der Wind bläst, wo er will, sagt Jesus. Also, wir können nur das eine tun. Wir müssen uns dem Wind aussetzen und Gott bitten, dass er uns, falls es noch nicht geschehen ist, in diese Bewegung mit hineinnimmt. Ausgehend von der Frage nach Gott, das ist meine Predigtgliederung gewesen, von der Frage nach Gott über die Begegnung mit Jesus zur Erneuerung durch den Heiligen Geist, damit wir zur Gewissheit kommen. Erinnert ihr euch noch an den Anfang vorhin, an den Zentner wohlriechender Gewürze? Es steht in Johannes 3 nichts davon, ob dieses Gespräch mit Jesus irgendetwas gebracht hat. Aber hier, beim Gang zur Beerdigung, da zeigt es sich. Nikodemus ist ein Jesus-Jünger geworden. Und so geht das, wenn man sich auf ein ehrliches Gespräch mit Jesus einlässt. Auch heute noch, auch bei dir. Gewissheit ist mehr als Wissen. Diese Erfahrung darfst du auch machen, falls du sie nicht schon längst gemacht hast. Amen.